SWR 2 Feature.
Mehrspur. Golbukot.
Mehrspur.
Rupschrem.
Mehrspur.
Das Feature. Das Feature mit dem Dokublock.
Dokublock.
Ja, Geld. Ja, das ist immer so eine Sache. Davon hat man immer viel zu wenig.
Ich brauche Geld, um Essen zu kaufen, meine Miete zu bezahlen und Klamotten zu kaufen.
Geld ist eine schöne Sache, denn es beruhigt ungemein. Also Geld zu haben, denke ich mal...
Aber das Leben ist nicht besser, wenn man mehr Geld hat. Es gibt auch Menschen, die sind sehr arm und die sind sehr glücklich.
Gibt einem Sicherheit, gibt einem Gelassenheit, mit Dingen umzugehen.
Das viele Geld und so, dann denkst du beim normalen Job irgendwie, nö, warum denn, ne?
Ein Steuerphobiker, eine Hure, ein berenteter Modedesigner, ein Berufssoldat und eine alleinerziehende Mutter über das liebe Geld.
Und noch viele andere mehr haben ihre Spuren auf unserer Internetseite www.swr2.de/dokublog hinterlassen.
Sagt Wolfram Wessels.
Dort kann jeder O-Töne und Feature hochladen.
O-Ton, not O, to know, on to, O-Ton.
Aus diesen Beiträgen entsteht dieses Feature. Und was gesendet wird, wird honoriert.
Bezahlen. Balzen, hey. Lebner hat's.
Wir haben es täglich in der Hand, verdienen es, geben es aus, sparen es, das liebe Geld. Wie selbstverständlich gehen wir damit um, doch die gegenwärtige Wirtschaftskrise lässt auf einmal fragwürdig werden, was das eigentlich ist, Geld. Ein Tauschmittel, heißt es in den einschlägigen Lexika, ein besonderes Tauschmittel. Aber was wird da getauscht? Wenn derzeit über Verluste und Finanzhilfen von zig Milliarden Euro, also Geld, verhandelt wird, ist das kaum noch vorstellbar. Die Relation zum eigenen Konto oder gar zum eigenen Portemonnaie ist dann kaum noch herzustellen. Also, was ist Geld? Fragen wir dazu einen Fachmann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Anthroposoph dazu, der sich sein Leben lang mit dem Thema befasst hat. Benediktus Hardorp hat bereits 1958, vor 51 Jahren, über das Thema Elemente einer Neubestimmung des Geldes und ihre Bedeutung für die Finanzwirtschaft der Unternehmung promoviert. Herr Dr. Hardorp, bevor ich Geld ausgeben oder sparen kann, muss ich erstmal welches haben. Wie komme ich denn normalerweise zu Geld?
Und das kann unendlich verschieden sein. In der Regel gehen wir davon aus, dass jemand eine Berufstätigkeit ausübt und dafür Geld einnimmt. Aber er kann natürlich auch etwas geerbt haben oder gefunden haben oder im Wettspiel im Lotto gewonnen haben. Also das kann man nicht so eindeutig bestimmen.
Ja, Geld. Das ist eine ganz spezielle Angelegenheit, weil wenn wir von Geld sprechen, dann sprechen wir über Beziehungen.
Ja, wenn ich Geld jetzt habe, wofür bekomme ich denn das Geld?
Für die Leistungen, die ich erbringe. Das kann die nicht selbstständige Arbeit sein, das kann selbstständige Arbeit sein, das kann unendlich viele Formen haben. Ich gebe etwas, was ich für andere getan habe und bekomme von denen einen Gutschein dafür, dass dem so war. Und mit diesem Gutschein, der Geld heißt, kann ich dann selbst wieder mir Leistungen anderer sozusagen als im Gegenzug verschaffen.
Welche Beziehung hast du zum Geld, heißt das? Ja, nicht? Also das ist manchmal die kritischere Beziehung als zum Lebenspartner. Und es ist ja eine sehr persönliche Beziehung. Und ich finde, dass die Beziehung zum Geld auch einen starken kulturellen Hintergrund hat. Es gibt ja durchaus noch Kulturen, wo es gar nicht um Geld geht, sondern die Anzahl der Rinder. Und das ist weniger abstrakt. Geld ist ja doch was sehr Abstraktes, dieses Stück Papier.
Papiergeld. Gierdappel erlegt Papi.
Ja, was zum Geld natürlich auch gehört, außer dass man es gerne hat und gerne ausgeben möchte, ist natürlich auch, dass es gerade hier bei uns im Land auch immer eine Menge mit Verwaltungsakt zu tun hat. Also Geld gehört verwaltet, Geld muss man auch bei der Steuer erklären. Und ich glaube, das Schlimmste für mich an dem Ganzen ist, dass ich Steuererklärung abgeben muss.
Nebenbei habe ich immer angeschafft auch dann und fürs Studium, also studiert und mir das Geld dafür so am Wochenende eben besorgt. Also man kann nicht sagen, dass ich es nicht versucht hätte. Ich hatte dann einen Freund und habe auch einen Job wieder, aber irgendwie ist man dann auch so ein bisschen versaut durch die Arbeit. Dann kommt wieder eine Geldnot durch irgendwas, was ist Zahnarzt oder so oder Autoreparatur. Das häuft sich, es summiert sich. Dann stehe ich da, habe Schulden und was ist dann der nächste Schritt? Ja, das, was ich kenne eben, ne? Ab, anschaffen, Geld verdienen und dann kannst du es bezahlen und dann, ja, so ist es dann eben, ne? Aber so geht es das ganze Leben. Ja, Nutte ist Nutte eben, ne?
Ja, Berufssoldat bin ich und mache das also jetzt schon insgesamt seit 1977. Auslandseinsätze, die werden je nach Gefährdungslage unterschiedlich bezahlt, ich will es mal so nennen. Also es gibt nicht mehr den letzten Helden, der nur in der Sache wegen dann hier ins Ausland geht. Das ist absoluter Blödsinn, das ist Quatsch. Das wissen wir auch.
O-Töne aus einem Feature von Andrea Rothenburg. Komplett können Sie es, wie alles aus dieser Sendung, auf unserer Seite www.swr2.de/dokublog nachhören.
Ja, hallo?
Entschuldigen Sie. Könnte ich eine Minute mit Rechtsanwalt Scholle sprechen?
Haben Sie einen Termin?
Nein, nur eine kurze Frage.
Ohne Termin? Keine Frage.
Nur eine ganz kurze Frage.
Tut mir leid, auch für kurze Fragen brauchen Sie einen Termin.
Die Frage ist so kurz, dass ein Termin sich gar nicht lohnen würde.
Ich frage mal, bleiben Sie bitte in der Leitung.
Gerne.
Moment, er spricht gerade. Moment, ich versuch's nochmal. Augenblick bitte. Ich stell durch.
Hier ist Scholle. Sie haben eine kurze Frage?
Ich bin unverheiratet und habe keine Kinder.
Sehr schön.
Ich möchte jetzt mein Testament machen.
Sehr schön.
Ich möchte meinen zwei Neffen mein Geld hinterlassen. Meine Lebensgefährtin soll mein Haus bekommen. Sie soll über das Haus frei verfügen können. Ich möchte aber auf gar keinen Fall, dass später Ihre Kinder davon profitieren. Auch nicht über den Pflichtteil.
Ja gut, und Ihre Frage?
Was kann ich tun?
Nun, zunächst könnte man daran denken, die Lebensgefährtin gemeinsam mit den Neffen als Erbin einzusetzen und im Rahmen einer Teilungsanordnung ihr das Hausgrundstück zuzuwenden.
Zuzuwenden?
Zuzuwenden, jawohl. In diesem Falle würde aber die Erbengemeinschaft neben den beiden Neffen auch die Lebenspartnerin umfassen. Erfahrungsgemäß gibt es in einer Erbengemeinschaft ganz unterschiedliche Vorstellungen und leider oft auch Streit.
Streit?
Streit, jawohl. Es empfiehlt sich daher, die Erbengemeinschaft so klein wie möglich zu halten und bereits bei ihrer Zusammensetzung darauf zu achten, dass eine möglichst homogene Gemeinschaft entsteht. Insoweit ist es sicher sinnvoller, der Lebenspartnerin das Hausgrundstück in Form eines Vermächtnisses zuzuwenden. In diesem Falle werden die beiden Neffen je zur Hälfte Erben, während die Lebenspartnerin einen Anspruch auf Übertragung des Hausgrundstücks gegen die Erben erhält.
Übertragung?
Bei dieser Fallgestaltung kann die Lebensgefährtin über das Hausgrundstück frei verfügen und auch jederzeit verkaufen. Zu beachten ist aber, dass die Immobilie in das Vermögen der Lebenspartnerin fällt und im Falle ihres eigenen Todes auf ihre Kinder übergeht.
Ach je.
Bei einer solch komplizierten Vertragsgestaltung kann man dem Erblasser aber nur dringend empfehlen, einen Rechtsanwalt oder Notar aufzusuchen und sich beraten zu lassen.
Aber Sie sind doch...
Wenn ein handschriftliches Testament bei Beachtung der Formvorschriften wirksam ist, so kann das Ziel des Erblassers, entschuldigen Sie, des Erblassers nur dann...
Eine fiktive Szene mit real existierenden Versatzstücken eines beratenden Juristen,
hat Tom Heithoff dazu geschrieben.
Guten Tag.
Tja, hätten sich lieber eine Lebensgefährtin ohne Kinder aussuchen sollen.
Wiederhören!
Feature. Fischt er. Er fischt. Er ist Fisch. Ich ferst. Feature.
Ein Feature ist komprimierte Wirklichkeit.
Recherche, Ermittlung, Reportage gehören zum Feature. Das sind primär journalistische Mittel. Wo hört bei Ihren Features der Journalist auf und beginnt der Schriftsteller?
Da, wo es Fiction wird. Sie können doch die Wahrheit nur sagen, wenn Sie lügen.
Bitte?
Ich habe einen Pressetermin.
Sie haben einen Termin?
Ja.
Mit wem?
Mit der Frau von der Presse. Ich habe ihren Namen.
Frau Fuchs?
Wahrscheinlich.
Okay, Moment mal.
Eigentlich erst um 9:30. Ich bin ein bisschen zu früh.
Ein Besuch in der staatlichen Münze Berlin. Wie wird aus einem Metallrohling Geld? Was ist der Unterschied zwischen Umlaufgeld und Gedenkmünzen? Was gibt es für Euromünzen? Und überhaupt, wozu braucht man Kleingeld?
Hier ist dein Geld. Soll ich es dir hinlegen? Ja, ich hab's nicht anders. Und Geld ist Geld.
Martina Groß wollte wissen, wo Geld herkommt, wo und wie es hergestellt wird. In der Berliner Münze, dort wo Münzen geprägt werden, Euros auch, hat es geklappt. War es denn schwer, dort einen Termin zu bekommen, Martina Groß?
Also in der Münze einen Termin zu bekommen, war überhaupt nicht schwierig. Die haben sofort zugesagt, aber eigentlich wollte ich erst in die Bundesdruckerei. Und da war es sozusagen unmöglich, reinzukommen, aus Sicherheitsgründen, vermute ich.
Hatten die Angst, dass sie da ein bisschen Geld mitnehmen könnten?
Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist es bei der Münze schwieriger, Geld mitzunehmen. Jedenfalls ausreichend.
Ist es denn heute schwierig, überhaupt zu Interviewpartnern zu kommen, schwieriger als früher? Oder sind die Menschen offen und sagen, ja, wir wollen gerne interviewt werden?
Das kommt drauf an. Also ich habe vor 2 Jahren ein Feature über Arbeit in der Automobilproduktion gemacht. Da war es zum Beispiel extrem schwierig, in die Firmen reinzukommen und tatsächlich den Leuten bei der Arbeit zuzusehen.
Und woran lag das?
Das habe ich nicht so genau rausbekommen. Ich nehme an, dass wahrscheinlich die schönen Autos nicht mit Arbeit, mit Mühsal vielleicht in Verbindung gebracht werden sollen. Und es hat natürlich keinen werbenden Charakter unbedingt.
Wenn etwas nicht werbend ist, ist es schwierig.
Ja, also es ist ja, glaube ich, oft, wenn wir Sachen machen, dass Leute erwarten, dass es Werbung für sie ist. Und es ist manchmal schwierig, den Leuten zu erzählen, dass es nicht unsere Funktion ist.
Ist es denn schwieriger geworden, vom Journalismus zu leben?
Ja, also ich glaube, es kommt drauf an. Also ich glaube, Leute, die ganz klare Fachgebiete und wirklich Experten in ihrem Gebiet sind, da kann ich mir vorstellen, ist es einfacher. Aber Leute, die wie ich vielleicht sehr unterschiedliche Themen bearbeiten, da kann es einfach sein, dass es schwieriger ist.
Und da ist Kleingeld dann auch Geld?
Ja, ganz klar.
Und Münzgeld auch?
Ja, außerdem in dem Feature wird ja eigentlich auch gezeigt, dass auch Münzgeld manchmal sehr viel Geld sein kann. Ne?
Die Münze existiert seit 1280, das heißt damals noch unter Fürstentümer und so weiter und dann eben nach dem Weltkrieg dann in DDR übergegangen und dann mit der Wende zur BRD gehören. Na, dann gehen wir mal, wa?
Okay.
Jetzt sehen wir die Produktionsherstellung von Umlaufmünzfertigungen, Verpackung der Umlaufmünzen, anschließend Gedenkmedaillen, Gedenkmünzen, wie die hergestellt werden. So, jetzt werden wir auf dem Weg zur Umlaufmünzfertigung uns begeben. Umlaufmünzfertigung, 1 Cent Produktion und Maschine macht 750 Hub in der Minute. Also jetzt ist er eingestellt auf 850 Hub in der Minute. Ja, und Enderfolg, sehen wir, was da rauskommt. Hier sehen wir zum Beispiel, wie die Maschine arbeitet. Hinten ist die Rückseite, vorne die Wertseite und dann, wie gesagt, mit einer rasanten Geschwindigkeit werden die Ronnen zugefügt und unten im Drehteller verarbeitet und kommen als Münzen wieder raus. Hier haben wir noch die Stückzahl, also 250.000 sind eingegeben. Wir befinden uns jetzt bei 58.000 und wenn 250.000 erreicht sind, schaltet die Maschine automatisch ab, sodass der Container gewechselt werden kann und ein leerer drunter gestellt werden kann und dann geht es wieder weiter. Thank you. Die Kontrolle führen wir selber durch. Bevor wir diesen Behälter auskippen, wird er hier rüber geschoben. Da wird per Auge oder per Lupe kontrolliert. Und wenn die Münze ohne Fehler ist und so weiter, dann wird er halt ausgekippt und dann geht es weiter. Ein Cent bis 100 Euro. Also 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, 10 Euro und 100 Euro in Gold. Aber die 100 Euro in Gold werden in der Gedenkmünzabteilung gemacht. Das 100-Euro-Stück ist ein offizielles Zahlungsmittel für Deutschland. In Österreich oder Spanien wird Ihnen das nicht abgenommen, weil das dafür nicht gültig ist. Das ist nur für Deutschland gültig.
zurück.
Nicht zu Hause, aber bezahlen tue ich es nicht. Na, der Goldwert, der steigt sowieso regelmäßig. Und wie vom Sammlerwert her steigt, weiß ich nicht, weil damit habe ich mich noch nicht so richtig befasst. So, dann haben wir hier die Spiegelglanzprägung, 2 Euro Saarland. Es gibt Leute, die geben sowas auch aus, wenn sie kein Geld mehr haben. Jetzt das 10-Euro-Stück zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin 2009. Ist in Silber gehalten, Stempelglanzprägung. Und hier ist das nochmal mit der Randschrift. Ja, hier sind die einzelnen Münzstätten aufgeführt, A, D, F, G und J. Sollte eigentlich ein I sein, I steht für Hamburg, aber dadurch, dass das nur aussieht wie ein Strich, hat man sich entschlossen, ein J draus zu machen. Berlin, oh, J für Hamburg, oh. Karlsruhe, Stuttgart und München. Ich glaube, D ist München, F ist Stuttgart und G müsste Karlsruhe sein. Selbst diese kleine Maschine hat eine Presskraft zwischen 20 und 30 Tonnen, die per Hand betätigt werden. So. Da haben wir dann Berliner Münzzeichen und das Gebäude der staatlichen Münze Berlin. Die darf ich Ihnen dann überreichen.
Vielen Dank.
Auf Wiedersehen. Alles Gute.
Tschüss.
Lass mich mal wiedersehen, Bill.
Mach ich.
Ja.
Tschüss. Fünf Folgen. 50 Cent zurück. Ich danke Ihnen.
Alles kostet Geld. Auch diese Sendung. Selbst einfache Informationen, Nachrichten gibt es nicht umsonst. Schließlich gibt es immer einen Journalisten, der sie produziert hat, ob mit dem Mikrofon, mit dem Fotoapparat oder hinterher aufgeschrieben. Dass für Exklusivstories kräftig gezahlt wird, ist nicht nur von der Bild-Zeitung her bekannt. Aber was ist eine Nachricht eigentlich wert? Siegfried Weichenberg, Professor für Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg, ist jetzt am Telefon. Professor Weichenberg, ganz abgesehen davon, dass ein Journalist natürlich von etwas leben muss, ist es denn inzwischen etwas Normales, dass für eine gute Geschichte etwas bezahlt wird?
Ich glaube, das ist immer weniger etwas Normales, dass für Informationen bezahlt wird. Für bestimmte Informationen und für bestimmte Geschichten wird vielleicht sehr viel bezahlt, aber ich glaube, wir sind im Gegenteil sogar alle eher daran gewöhnt, dass wir Informationen unbegrenzt, unbezahlt, also kostenlos zur Verfügung haben.
Das heißt durchs Internet?
Vor allen Dingen durchs Internet, ja. Aber es gibt natürlich auch Medienangebote, Anzeigenblätter und so weiter, durch die uns kostenlose Informationen präsentiert werden. Also es kommt auf die Qualität an. Und ob, das ist dann die offene Frage, ob Qualität sich dann jeweils ummünzen lässt, darüber kann man natürlich streiten.
Banknoten. Notbanken konnten bahnen. Tannenbuch kann toben. Kanonen-TB kann Boten oben nackten Kot bannen. Aber wovon leben denn die Journalisten?
Naja, Journalisten leben natürlich davon, dass sie in Festanstellungen ein Gehalt bekommen und freie Journalisten leben davon, dass sie Honorare bekommen. Aber speziell in diesem Bereich ist das Geschäft immer schwieriger geworden, sodass, das haben unsere Untersuchungen gezeigt, immer mehr freie Journalistinnen und Journalisten sich anders finanzieren müssen als durch Journalismus.
Und wie machen Sie das?
Indem sie zum Beispiel PR machen, indem sie für bestimmte Hochglanzmagazine etwa von Firmen produzieren, indem sie Events veranstalten, also lauter Dinge tun, die nicht so im engeren Sinne mit journalistischer Professionalität zu tun haben.
Aber dennoch, irgendjemand bezahlt ja dann doch für die Nachricht und dann ist es die PR-Agentur.
Richtig, ja. Nur das ist natürlich nicht unbedingt das, was wir uns so nach der reinen Lehre unter der Finanzierung von Journalismus vorstellen.
Ich war schon ewig nicht mehr beim Friseur.
Das ist richtig, ja.
Ein knappes Jahr.
Das hat dir sehr gut gefallen anscheinend.
Nein, aber ich habe überhaupt kein Geld mehr. Knut hat recht. Ich brauche dringend einen neuen Haarschnitt und eine Dauerwelle.
Das musst du jetzt einfach machen.
Wie denn? Ich habe 4 Euro und 3 Cent im Portemonnaie.
So überlegt man sich in deiner Situation, vermute ich mal, 3 bis 20 Mal.
Exakt. Aber ich kann nicht mehr in den Spiegel sehen. Sabine, kannst du mir 20 Euro für einen Friseur leihen?
Also was ich da von einem Sozialhilfe da bekomme, reicht von vorne bis hinten nicht. Also.
Ach komm, 20 Euro einmal.
Ist unmöglich.
Sabine weist mich auf die Werbeanzeige des neuen Friseurs in der Mozartstraße hin. Kunst statt Geld.
Kunst statt Geld. Schneiden, färben, Dauerwelle. Die neue Frisur für Sie, Ihre Kunst für uns. Ihr persönliches Kunstwerk gegen einen neuen Haarschnitt. Salon Gisela Gabler.
Das ist es. Ich packe meine Aquarellbildermappe der letzten 12 Jahre. Salon Gabler, eine alte Fabrikhalle, ist eine coole Location.
Was wollen Sie?
Fragt der Mann am Eingangstresen jeden, der zur Tür reinkommt.
Ich nehme alles, was ich kriege, damit ist es relativ egal. Hauptsache, also...
Der vor mir schiebt eine üppige Specksteinbüste zu ihm rüber. Für dieses Ding kann er sich eine Frisur aussuchen? Was ist denn das wert, so ungefähr?
70 Milliarden Euro.
Quatsch, oder?
Kunst kann man eigentlich nicht mit Geld aufwiegen.
Die spinnt doch.
Und du bist ALG-2-Empfänger, Hartz IV.
Ja und? Ihr ja auch alle, oder? Darum seid ihr ja hier.
Sich eigentlich Sachen zu erlauben, die man so nicht kann ohne Geld.
Exakt. Ihr seid nicht zum ersten Mal hier, oder?
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Da bin ich der Letzte, der gekommen ist und bin der Erste, der gegangen ist.
Hm? Also ich krieg hier einen Haarschnitt für Kunst statt Geld, ja?
Naja, klar, das ist doch...
Natürlich, klar doch.
Ja, naja, auf alle Fälle.
Doch, also was denn genau für Kunst?
Das hängt auch vom jeden Einzelnen selber ab. Wir sind Individuen. Das hat leider an die Medien zu viel auch kaputt gemacht. Und das dann immer jemand einen Laien zu erzählen.
Einem Laien? Sie meinen, dass man ohne Geld eine Frisur hier kriegt?
Ganz genau.
Mhm. Dem Mann am Tresen schiebe ich meine Aquarelle rüber. Aquarelle gegen Dauerwelle, bitte.
Das macht die Sache ein bisschen problematisch.
Wo ist das Problem? Also, die sind gut.
Es ist ja also von einer ausgebeinten Strenge, asketisch und...
Eben, also, die sind mindestens das Geld für die Dauerwelle wert. Der Mann am Tresen schüttelt den Kopf.
Nein.
Und verweist mich an die Frau hinter ihm, auf deren Badge ich G. Gabler lese. Die Chefin persönlich. Aus dieser Kunst hier kann man doch kein Geld machen. Wer sind denn die Geldgeber?
Geldgeber? Wir sind selber Geldgeber. Das heißt also die Vision eines privaten Bürgerengagements.
Sie können das hier zu Geld machen?
Genau. Aber also dieses Jahr sind jetzt noch nicht so die großen Dinger rumgekommen.
Große Dinger sind große Kunstwerke?
Genau. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein Urvertrauen, was ich jetzt darauf setze, dass ich dann irgendwann Tausende von Euro bekomme.
Na, wahrscheinlich nicht für Aquarelle, ja?
Also es könnte sein, dass irgendwann die Voraussetzungen so gut sind, aha, dass wir hier oder wer auch immer hier dann in dem Laden sitzt, sagt, okay, jetzt sind wir so bekannt, jetzt haben wir so gute Kontakte, jetzt machen wir eine GmbH.
Aha.
Also entweder kriegen wir hier alle Genres, für die wir dann vernünftig Geld bekommen.
Was sind Genres?
Kunst und Illustration, aha, oder Druck oder Comic.
Aha.
Oder eben nicht.
Wo gibt's denn hier die Gedichte? Hä?
Gedichte.
Wo? Mir geht ein Licht auf. Apropos alle Genres. Wissen Sie, was es hier nicht hat?
Gedichte. Obwohl ein bisschen was kostbarmartig da ist.
Sagt mein Nebenmann, der für sein Aquarell auch keinen Haarschnitt kriegt. Lyrik ist der Schlüssel. Ich verlasse den Salon und komme mit meiner Gedichtanthologie aus der Teenagerzeit zurück. Die habe ich zusammengebastelt. Ich stelle mich wieder an die Schlange und gucke, was die anderen so an Kunst produziert haben.
2 Bilder von meinen Kindern, aber ansonsten...
Na, dafür kriegt ihr nichts. Reicht nicht für eine Dauerwelle, was?
Leider nicht. Ich bin Hausfrau, also ich bin Alleinerziehender. Wir lassen uns...
Wollen Sie ein Gedicht von mir haben?
Natürlich, klar doch.
Aber ich bin schon wieder dran.
Was wollen Sie?
Eine Dauerwelle. Ich habe Gedichte.
Gedichte?
Was ich mittlerweile fast das Schlimmste finde.
Aber es ist das Genre, was noch fehlt. Alle schreien danach.
Ja, aber jeder weiß, es bedarf der Nuancierung.
Jetzt lesen Sie doch mal.
Also...
Und?
Es gibt immer dieselbe Rhetorik der Sprache, dieselbe Rhetorik der Bilder, immer dieselben Figuren, die das Nämliche sagen, mit leichten Variationen. Aha. Das ist eine kleine, erbärmliche Kunstwelt, die zurechtgelegt ist.
Aber ich dachte, es geht um persönliche Kunst.
Es geht darum, dass jemand sich auch identifiziert.
Dass man sich treu bleibt auch. Also, dass ich mich darin verwirkliche, was ich auch arbeite.
Ja, sehen Sie?
Wobei freilich ein Mitspracherecht am Programm damit nicht gegeben ist.
Es ist das Genre, was noch fehlt.
Gedichte.
Wo gibt es denn hier die Gedichte?
Alle schreien danach.
Vielleicht wollen die Leute ja auch ein bisschen entrückt sein von dem Tumult des Realen.
Genau. Ich weiß, dass es verkauft wird.
70 Milliarden Euro.
Toll.
Kommen Sie. Gedichte gegen Dauerwelle und Schnitt.
Hm? Man darf sich selbst keine Grenzen setzen.
Also,
ich bekomme meine Dauerwelle. Für Kunstgeld. Und war nicht zum letzten Mal hier.
Ein Feature montiert aus O-Tönen, die auf dem Doku-Blog stehen. Welche können Sie im Internet nachsehen?
Goldbarsch, A-Ware.
So, der Goldbarsch in die A-Ware. 45, 46, 47, 48, 48, 48, 48, 48, 48, na, es wird sich hin, ganz in Abteilung, jetzt ja zweimal doppelt, wir kämen alle weg.
Wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich natürlich versuchen, meinen Traum zu verwirklichen, eben eine Galerie aufzumachen.
Aber Geld verändert einen. Ich bin schon überzeugt davon, dass es einen verändert.
Also wenn man so ein Lotto gewinnt, dann endlich nach langen vergeblichen Bemühungen bekommen hat, wird im Hirn entsprechend Dopamin ausgeschüttet. Es kommt auch zur Ausschüttung von sogenannten Endorphinen. Das ist ein ziemlich guter Zustand. Der ist ein bisschen vergleichbar, als hätte man gleichzeitig Heroin und Kokain genommen.
So ein Tausender, 1000 Euro oder 5000 Euro könnte ich mal gut gebrauchen. Aber wenn ich jetzt 1 Million gewinnen würde, also ich wäre damit wirklich überfordert.
Am Ende wird das Bedürfnis nach Geld gewissermaßen ein eigenständiges Bedürfnis. Und dann ist man natürlich in der Gefahr, dass man davon regelrecht abhängig wird.
Ich möchte nicht reich sein an Geld.
Jeder Spekulant möchte schnell Geld verdienen. Und das ist die Hauptantriebsfeder. Er möchte eine Nachricht sofort umsetzen in Käufe oder Verkäufe, ganz egal von welchem Unternehmen. Das ist so.
Nun gibt es ja den Spruch, ich lasse das Geld für mich arbeiten. Da haben vor einigen Jahren noch die Banken sehr intensiv damit geworben. Funktioniert das denn wirklich? Kann denn Geld sich selber vermehren? Kann denn Geld selber arbeiten?
Nein, das sind alles Illusionsformen, die man so im Werbebereich benutzt. Einerseits ist dieser Werbeslogan, Geld für sich arbeiten zu lassen, ein Mittel, um den Leuten das Geld erstmal aus der Tasche zu ziehen. Und das Zweite ist, dass man im Banksystem keine wirkliche Verantwortlichkeit für reale Leistungen hat. Die Geldwirtschaft heute hat sich eben auf Geschäftsfeldern bewegt, die nichts mehr mit der Realwirtschaft zu tun haben. Das sind praktisch Wettspiele. Also unsere Banken sind ja weitgehend Wettannahmestellen für Geldwettspiele geworden.
Ein guter Broker muss rational denken, muss kühl bleiben können in sehr angestrengten Phasen. Er muss versuchen, seine Nerven im Zaum zu halten, in Stresssituationen Ruhe zu bewahren. Die Gefahr besteht natürlich, dass man risikofreudiger wird, weil man hat nicht dieses Geld bar in der Hand. Aber nichts ist schlimmer, als wenn ein Händler praktisch durch eine Schieflage immer höhere Risiken fährt. Dann treibt man sich meist noch mehr in den Ruin. Und da kommt es immer sehr darauf an, dass man sich emotional wieder so ein bisschen runterbringt und sagt, okay, ich habe jetzt Summe X verloren und jetzt ist erstmal Schluss.
Wenn es um wirklich entscheidende Lebensprobleme geht, da kommen Sie mit dem nackten Nachdenken nicht mehr weiter, weil die Rechenkapazität sehr schnell überschritten ist. Da müssen Sie sich auf Ihren gesamten Schatz der bisher gemachten
Börsenhändler Detlef Lübbe und Hirnforscher Gerald Hüther in einem Feature von Wolf Eismann.
Trifft sich nach Erfahrungen richten, die einem schon ein bisschen unter die Haut gegangen sind.
Also es ist so, wir leben natürlich von der Nachrichtenwelt. Dann kommt es darauf an, das umzusetzen. Was bedeutet eigentlich diese Nachricht? Intuition, das Bauchgefühl, das ist bei den meisten meist das Beste. Und ein guter Broker hat bestimmte Papiere, die er ständig beobachtet, und er weiß ganz genau wahrscheinlich, wie diese Aktie jetzt reagieren könnte. Und er weiß ganz genau wahrscheinlich, wie diese Aktie jetzt reagieren könnte, 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 könnte.
Der Herr, Entschuldigung, wann Sie machen? Wo wollen Sie wann? Ja, immer kurz vorher Bescheid sagen, ja?
Johanna Celjem war an der Frankfurter Börse.
Emil Soller hat ein Buch geschrieben über das Geld. Und auf der ersten Seite gibt es einen wunderbaren Satz. Nicht das Geld stinkt, sondern die Menschen, die es anfassen.
Ich habe es in den letzten Jahren erleben müssen, dass hier an der Börse sehr, sehr viel Geld verbrannt worden ist.
Es tut mir unendlich leid, dass bei vielen Menschen Geld verbrannt ist. In der Finanzkrise.
Das begann ja schon mit der platzenden Blase im neuen Markt, wo also enorme Geldmengen verbrannt wurden.
Wegen Machenschaften von Geldmanagern, die das Geld eigentlich dafür hatten, um ihren Lebensabend zu verschönern, um vielleicht noch eine schöne Urlaubsreise zu machen oder vielleicht das Geld einsetzen wollten, um ihren Kindern eine gute Ausbildung zu geben. Und ich finde, es trifft wieder mal die Falschen.
Und ich muss jetzt leider jetzt zum Ende meiner Karriere an der Börse doch erneut feststellen, dass wir mit über eine Finanzkrise und über eine Wirtschaftskrise erneut in der Situation sind, dass hier viele hundert Milliarden verbrannt werden.
Einer aus dem Börsenteam einen uralt Porsche einem Börsenchef abgekauft hat?
Ich nenne das immer die Halskrankheit. Wenn der Kunde den Hals nicht vollkriegt und immer noch mehr Zinsen erzielen will, noch mehr Ertrag erzielen will, riskantere Geschäfte eingeht.
Das war dann nicht sein Porsche, das war unser Porsche. Mit dem haben wir dann darauf bestanden, dass er uns einsammelt, also immer nur einen natürlich noch. Und dann sind wir ins Börsenparkhaus leider nur gefahren, das heißt, wir konnten hier nie vorfahren.
Dann darf er sich eben auch nicht wundern, dass der Schuss auch mal nach hinten losgehen kann. Das ist jetzt passiert.
Aber die Kosten haben wir doch individualisiert, wie man das ja auch hier in diesem Land macht.
Wir leben im Übrigen in einer globalisierten Welt. Da sind eben Finanzkrisen, die aus Amerika ausgehen oder die aus Amerika kommen, dann eben auch für uns sehr relevant, und das mussten wir jetzt drastisch erleben.
Und als der Porsche das erste Mal zur Inspektion musste, kam der Kollege und sagte, 5.000 D-Mark damals noch pro Inspektion kann ich nicht bezahlen. So viel verdiene ich nun doch nicht. Was machen wir? Verkaufen wir den Porsche wieder? Worauf wir alle beschlossen haben, war eine schöne Zeit, 3 Monate, war okay, wir brauchen keinen Porsche, bringt's nicht, verkauf ihn.
90% der Geschäfte gingen ja gut, also hat man schnelle Gewinne, schnelle Erträge gemacht. Dass das irgendwann nicht mehr gut gehen konnte, und man braucht jetzt nicht darauf eingehen, wer da schuld war. Schuld waren alle Beteiligten.
Die meisten Börsianer kommen sowieso mit der U-Bahn. Nicht mehr sehr viele kommen mit dem Auto. Auch unter den Bankern ist es so, dass die meisten inzwischen mit öffentlichem Nahverkehr anreisen und nicht mit dem Auto.
Und diese Wettspiele sind nicht durch wirkliche Gebrauchswerte für Konsumenten unterlegt, und damit platzt die Blase irgendwann. Also alle Aktienkurse oder sonst was sind ja Fantasiewerte, mehr oder weniger, soweit sie nicht durch Ausschüttungen, Gewinnausschüttungen aus den Unternehmen bedient werden können. Solange es nur Handel mit Wertpapieren ist, ist das nichts anderes als ein Nullsummenspiel. Die Gewinne der einen sind die Verluste der anderen, aber Werte sind nicht geschaffen worden, sondern sie gehören nur jetzt anderen.
Die Frankfurter Wertpapierbörse ist eine öffentlich-rechtliche Handelsplattform. Und solange noch eine einzige Aktie hier gehandelt wird, darf sie nicht geschlossen werden. Ansonsten hätten die Großbanken und die Banken natürlich schon längst diesen Saal dicht gemacht, weil er sie ja nur Geld kostet, und sie haben große Handelssäle gebaut, in denen über Computer gehandelt wird, über das System Xetra, über das ja auch überwiegend berichtet wird, weil dort auch die meisten Umsätze laufen. Nachdem es hier aber immer leerer wurde und der ganze Markt sich verändert hat, auch mit Regularien, hat man lange Jahre beraten, auch mit uns, mit den Medien, was man aus diesem Saal machen könnte. Tanzhall der Nation wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber wir Medien haben auch gesagt, wir brauchen eigentlich auch eine Plattform, mit der man sehr schnell erkennt, wo man ist. Ist ja für uns immer ganz wichtig. Das heißt, das Fernsehen braucht das Bild, die DAX-Tafel und wir brauchen diesen besonderen akustischen Raum. Und hat Maklerfirmen, kleinen Maklerfirmen angeboten, dass sie hier praktisch ihr Büro aufschlagen können.
Aktionär. Akte on air. No Taktarie. Aktionär.
Sie sprechen jetzt immer von Geschäftsmodellen, also kosten Nachrichten doch irgendwie Geld.
Natürlich kosten das Erstellen von Nachrichten, das Verteilen von Nachrichten Geld, nur hier geht es natürlich um relativ komplizierte Zusammenhänge. Also ich kann nicht sagen, die Nachricht X ist so und so viel wert, sondern der Wert wird jeweils am Markt taxiert.
Aber Informationen, die Geld kosten, bestimmen, was wir erfahren oder was wir nicht erfahren.
Ja, hier wird die Sachen eben, Sie haben das Stichwort Internet genannt, kompliziert. Also es war noch nie so leicht wie heute, kostenlos an sehr, sehr viele Informationen zu gelangen. Und es ist für die normalen Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, zunehmend schwer zu entscheiden, welche Informationen nun wertvoll sind, welche nicht wertvoll sind. Diese Nachrichten der Medien sind sicherlich nach wie vor wertvoll. Die sind vor allen Dingen in der Herstellung auch teuer, aber die konkurrieren auf einem Markt, in dem es sozusagen ein Dumping gibt, also Nachrichten zu Dumpingpreisen beziehungsweise zum Nulltarif. Und das vermischt sich und das macht natürlich, Stichwort Geschäftsmodell, heutzutage die Finanzierung der Medien so schwierig.
Also im Vergleich zum Computerhandel sind es etwa 15-18% noch. Also das meiste läuft tatsächlich über den Computerhandel ab. Mhm. Ja, wenn man so diese riesigen Handelssäle einmal von einer Großbank gesehen hat, dann weiß man warum.
Und sind jetzt weniger Menschen da als letztes Jahr?
Arbeitslose, löst Reis ab. Aber Stielose berät eislos Arbeitslose.
Es sind weniger da. Also man kann schon deutlich bemerken, dass die Finanzkrise tatsächlich ihre Opfer gefordert hat. Also neben unserem Büro gab es einen sehr netten, sehr sympathischen, auch ganz fähigen Makler oder Händler. Die ist nicht mehr da seit Jahresbeginn. Er hat aber auch nichts gesagt, dass er nicht mehr kommt, aber sein Name ist verschwunden, seine Einrichtung ist verschwunden und er taucht nicht mehr auf. Wir haben uns dann erkundigt, kein Job mehr. Das sind so die Auswirkungen der Finanzkrise. Mhm. Das heißt, die Kleinen baden aus, was die Großen falsch machen.
Gibt es hier weniger Börsenhändler als im letzten Jahr?
Nein, hier also auf dem Börsenparkett, würde ich sagen, ist die Anzahl relativ konstant geblieben. Das ist aber auch aus der Situation bedingt dahingehend, wir wollen ja hier eine ordnungsgemäße, professionelle Arbeit leisten und da muss man auch dementsprechend Ressourcen haben.
Das heißt, wie...
Machen wir ruhig weiter.
Ist das ein Auftrag gewesen?
Ja.
Ich höre hinzu. Das heißt, wie würden Sie das so im Kinderkrankheitsbereich einschätzen?
Naja, also das ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Erkältung. Das ist hier schon eine etwas größere Grippe. Aber der Patient ist noch bei vollem Bewusstsein und er atmet noch und kann also noch reagieren. Also wir sind noch weit weg von irgendwelchen desaströsen Monstern, die teilweise auch von der Presse aufgezeichnet werden.
Ich will die Rolle.
Business as usual?
Naja, Business as usual wäre, ist es nett ausgedrückt. Es ist natürlich schon zu verzeichnen, wenn man hier teilweise auch in DAX-Titeln Kurseinbrüche hat von 50%, 60%, 70% zum Vorjahr. Dann kann man nicht nur Business as usual sagen. Die Stimmung ist eine andere, aber letztendlich, es ist ja keiner verstorben. Die Commerzbank hat zwar staatliche Hilfen in Anspruch genommen, aber ob sie... wie weit sie das ausschöpfen wird, es ist für mich auch nur eine Frage der Zeit, wie lang das ist, kann ich nicht sagen, dass dieser staatliche Einschnitt bei der Commerzbank auch wieder zurückgeführt wird.
Ich glaube, das Schlimmste für mich an dem Ganzen ist, dass ich Steuererklärung abgeben muss.
Wir sprechen
ganz ehrlich
jetzt hier nicht von dem kurzfristigen
Investment. Gehört es für mich zu den größten Belastungen überhaupt, jedes Jahr aufs Neue wieder diesen riesen Wust an Zetteln geordnet und gepflegt und richtig erklärt zusammengefasst zu haben. Und dann.
Es war einmal ein Königreich, dessen Freiheit seine finanzielle Unabhängigkeit war. Die Könige, die dieses Land regierten, besaßen zwar kein eigenes Gold, doch dafür nahmen sie Jahr für Jahr den Reichen einen Teil ihres Geldes weg und verteilten dieses Geld an die Armen. Und alle waren zufrieden. Das ist lange her.
Donnerwetter.
Dann brach die Zeit der schwachen Könige an, die mehr Geld verteilen wollten, als sie sich trauten, anderen wegzunehmen. Aber wie sollte das gehen?
Wenn sich das so simpel beantworten ließe.
Die Schatzmeister der Könige fragten auf der ganzen Welt herum, wer ihnen nicht Gold borgen wolle. Nach einem Jahr würde dieses Gold und noch mehr Gold dazu als Dank zurückgegeben werden. Auf diese Weise sammelten die Schatzmeister viel Gold, und die Könige verteilten es unter ihrem Volk. Jeder König machte sich damit beliebt, und das gefiel ihm, und seinen Untertanen gefiel es auch, denn sie lebten in großem Wohlstand.
Staatsverschuldung per se ist nichts Schlechtes
doch,
und nichts Verdammenswertes.
Leider doch.
Trotzdem.
Es war in diesem Königreich ohnehin nicht üblich, länger als 4 Jahre König zu sein. Und so konnte jeder König ordentlich mit Geld um sich werfen. Und der Thronnachfolger musste sich dann um den ganzen Mist kümmern. Aber der hatte natürlich erst recht keinen Bock, nur den Dreck vom Vorgänger wegzumachen und häufte stattdessen noch mehr Schulden an. Und so weiter und so weiter.
Wenn Sie Schulden aufnehmen und das Geld anschließend in die Zukunft investieren, damit es in der Zukunft eine Rendite abwirft. Zum Beispiel für unsere Kinder und Enkelkinder ist Staatsverschuldung nichts Schlechtes.
Doch.
Investitionen, die eine Rendite abwerfen, ich mag solche Begriffe im staatlichen Zusammenhang.
Dann reden Sie von Wohlstand oder sozialer Wohlfahrt und ersetzen das Wort dadurch. Das ist dasselbe.
Ja, also ich habe einfach meine zwei. Ich glaube Ihnen gerne. Und
nee, offenbar nicht.
Ich sehe in dieser Staatsverschuldung einfach einen elementaren Verlust von Freiheit.
Das Königreich verlor seine Freiheit, indem es von seinen Gläubigern abhängig wurde. Jeden Montag mussten die Untertanen dafür arbeiten, um schön wohnen zu können. Jeden Dienstag arbeiteten sie für Speis und Trank, am Mittwoch arbeiteten sie für neue Kleidung. Jeden Donnerstag und Freitag aber mussten die Untertanen für das Gold arbeiten, das sich das Königreich einst geborgt hatte. Nicht, um es vom Ertrag dieser Arbeit zurückzuzahlen, nein, 2 Tage pro Woche arbeiteten sie allein für die Zinsen.
40 Milliarden Euro Zinsen im Bundeshaushalt. 40 Milliarden Euro Zinsen, das ist reine Vergangenheitsfinanzierung, das ist auf Dauer natürlich unerträglich.
Das geliehene Geld wurde mächtiger als der König selbst, der fortan diesem Geld dienen musste. Das geliehene Geld war nichts anderes als eine staatliche Spekulationsblase. Wenn sie zu platzen drohte.
Nee, nicht so schnell und nicht so dramatisch. Die Bundesrepublik Deutschland ist wirtschaftlich so stark, dass von diesen Kampfbegriffen wie Pleite und Insolvenz für das Gemeinwesen keine Rede sein kann.
Das war vor 2 Jahren. Damals gab es eine Chance, die Freiheit wiederzugewinnen. Die Chance bestand darin, das System zu ändern. Und ich glaubte, ich müsse das nur dem König vorschlagen, der zur Abwechslung diesmal eine Königin war, was ja immerhin schon mal einen Fortschritt bedeutete. Alles, was ich erreichen musste, war, vorgelassen zu werden. Vielleicht doch nicht zur Königin, aber zu ihrem Schatzmeister. Dann konnte ich das Königreich bestimmt retten.
Schönen guten Tag.
Sein Name? Steinbrück. Vorname? Finanzminister. Und ihm gefiel mein Plan gar nicht.
Die Zwischenkommentare, die Sie oder jemand anderer machen, die kann ich nicht teilen. Wenn ich sage, es ist nicht per se falsch oder schlecht, Schulden zu machen, dann kommt dann eine Zwischenbemerkung und sagt, doch. Ja, ich meine,
es stellte sich heraus, dass der Schatzmeister auch das Königreich retten wollte. Aber er hatte einen anderen Plan als ich. Er nannte es.
So richtig ist, dass ich versuche, eine sogenannte doppelte Tonlage.
Ich nenne es Öl ins Feuer gießen.
Quatsch!
Das Königreich muss sich verschulden, um der Bevölkerung über einen Ernteausfall oder einen harten Winter hinwegzuhelfen. Das Königreich darf sich aber nicht verschulden, um damit eine Spekulation auf Rendite zu betreiben.
Doch! Womit ich Schwierigkeiten habe, Sie haben einen sehr apodiktischen Standpunkt.
Ich wusste damals noch nicht, was apodiktisch bedeutete, doch fühlte ich mich geschmeichelt.
Ja.
Ihre ganze Fragen lassen durchblicken, keine Schulden.
Die Politik aller Schatzmeister war immer, von einem prächtigen Wachstum auszugehen. Und so beruhte auch der Plan dieses Schatzmeisters, das Königreich vor dem Ruin zu retten, darauf, noch mehr Schulden aufzunehmen. Denn er ging ja davon aus, dass das ganze Vermögen des Königreiches, seiner Unternehmen und der Untertanen nächstes Jahr mehr wert sein würde als heute. Und die Schulden von heute waren nur ein Vorschuss auf den Gewinn von morgen. Ernteausfälle oder harte Winter gehörten der Vergangenheit an.
Aber wer sagt uns, dass irgend sowas nicht wieder passieren
wird? Nee, das sagt uns keiner.
Wir geben viel Geld für Verteidigung aus, um uns vor widrigen Umständen zu schützen. Und diese widrigen Umstände, wenn die uns wirtschaftlich treffen, und da kann ja alle rankommen.
Was passiert, wenn der Himmel runterfällt und alle Spatzen sind tot? Dann kann ich nur sagen, dieses Szenario stellt fundamental dieses demokratische System in Frage.
Während wir so sprachen, machten die Banken genau das nach, was die Schatzmeister des Königreichs so lange vorgemacht hatten. Nämlich Schulden auf ein Haus aufzunehmen in der Annahme, dass dieses Haus nächstes Jahr mehr wert sein wird als heute. Das geht scheinbar eine Weile gut, doch wie jedes spekulative System geht es irgendwann einmal nicht mehr gut. Und dann bricht gleich alles zusammen. Doch statt dieses Argument zu bringen, stammelte ich nur hilflos.
Ich möchte Argumente haben, die mich wiederum in Sicherheit wiegen, wo ich denke, ja.
Von meinem anfänglichen Plan, den Schatzmeister vor weiterer Verschuldung zu warnen, blieb nicht mehr viel übrig.
Da kann ich nur sagen, Gemach. Nun warten Sie mal ab.
Mit anderen Worten, ich versagte. Ich rettete dann doch nicht das Königreich.
So,
und alles, was vor 2 Jahren undenkbar erschien, geschah. Die jährliche Neuverschuldung verhundertfachte sich. Der gesamte Staatshaushalt geriet aus dem Gleichgewicht, die Spielräume wurden immer enger. Wenn das Königreich nicht von dem Anspruch runterkommt, immer reicher werden zu müssen, werden die Staatsschulden die nächste Blase sein, die platzt. Und wenn sie nicht geplatzt ist, dann wächst diese Blase noch heute.
Ein Feature von Jens Jarisch.
Ein Feature ist es nicht, wenn es nicht subjektiv ist.
Das ist jetzt negativ formuliert.
Ja, ist blöd, nicht? Ach nee, das ist so doof, das auf einen Satz zu bringen.
Das Jahrhundert des Journalismus ist vorbei. Also die Zeit, als es eben dieses Monopol der klassischen Nachrichtenmedien gab. Und jetzt muss sich der Journalismus im Grunde genommen neu orientieren. Und jetzt muss er auch dafür sorgen, dass er sich in irgendeiner Weise finanziert.
Wie könnte ein Zukunftsmodell aussehen?
Ja, ich vertrete schon seit längerem die Auffassung, dass wir, wenn wir also wohlgemerkt über dieses Segment des Qualitätsjournalismus reden, nachdenken müssen über Finanzierung jenseits des Marktes. Also nicht analog unbedingt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber vielleicht auf der Basis von Stiftungen, von staatsfernen Einrichtungen, die etwa vergleichbar mit Theater, Museen, Bibliotheken, Universitäten, die tragen sich sicher auch nicht selbst, dann eben imstande sind, das, was teuer ist, und Recherche ist teuer, Qualitätsjournalismus ist teuer, dann auf eine andere Weise zu finanzieren, als es eben bisher geschieht.
Und dieses Interview hat Sie jetzt Zeit gekostet.
Ja, aber das mache ich gerne.
Vielen Dank, Professor Weichenberg.
Ja, bitteschön.
Ja, ein Feature ist ein Sammelsurium aus, sagen wir, vielleicht bunten Federn, wie von einem Hühnerhof, wo die verschiedensten Rassen zu Hause sind. Michael Weizfeld.
Das Dienstauto steht nicht mehr da oder die Sekretärin ist nicht mehr da, die Fahrkarte wird nicht mehr besorgt, das muss man alles selber machen. Also der Mensch, der hat eine ganze Menge Halt gehabt früher an Dingen, die Äußerlichkeiten sind, und die sind mit einmal weg.
Da auch so ein Reiz, dass man Leute berät, die, ich weiß nicht, 400.000 Euro verdient haben, wo man im Leben nicht hinkäme. Plötzlich sitzen die und sagen, welches Hemd soll ich anziehen?
Topmanager verspielen Milliarden und stecken sich Millionen in die Tasche. Aber jetzt und in den kommenden Monaten wird so mancher entlassen. Aber er fällt vergleichsweise weich. In speziellen Büros kümmern sich Personalberater um ihn. Sie trösten ihn über die Schmach hinweg und trainieren ihn für einen neuen Start. In dem Feature sind Stimmen aus so einem Outplacement-Büro zu hören. Die einer einfühlsamen Beraterin, die eines Hardliners, die eines gefeuerten Direktors.
Sehr viel, eine hohe Stellung, sehr viel Status auch.
Es ist halt nun der Leader, der zeigt, wo Milch und Honig fließt. Es ist einer. Einer. So. Und der ist dann logischerweise entsprechend verantwortlich für seine nächste Ebene, über die er sich multipliziert. Aber es ist eine Persönlichkeit.
Also wir haben einen dicken Klienten und das wird relativ schnell Thema. Ja. Nicht um den noch zusätzlich zu quälen, es geht darum, die aufzubauen. Sie müssen sich immer mit dem Po auf die Stuhlkante setzen, ja. Einfach damit sie schon agiler wirken, ja. Dann haben wir den eine andere Frisur verpasst. Ja, der auch so Hautprobleme, also das ist natürlich blöde. Gerade in der Zeit, wo man arbeitslos ist, hat man erst recht Hautprobleme, ja.
Wer entscheidet über das Wohl und Ach einer Gesellschaft? Nur der Mann an der Spitze.
bist du eigentlich noch derjenige, der die Leistungen bringen kann?
Mein schnellsten Klienten, den ich am schnellsten vermittelt hatte, war ein kleiner, dicker Alter. Also ich glaube, der war schon über 60, Bauingenieur, kam aus der Zementbranche. Aber absolut agil, so dass man sagt, was für ein netter Mensch, mit dem wir gleich in die Kneipe gehen, in Urlaub fahren und so.
Das ist der einsame Wolf. Das ist der, der nicht nach links und rechts guckt und ganz zielgerade seinen Weg verfolgt.
Geld. Wir alle brauchen Geld. Eine neue Möglichkeit, zukünftig an Geld zu kommen, ist das momentan viel diskutierte bedingungslose Grundeinkommen. Erst vor ein paar Tagen hat eine Petition zum Thema Grundeinkommen über 50.000 Mitzeichner gefunden, was dazu führte, dass das Thema jetzt im Deutschen Bundestag diskutiert werden muss. Was ist aber das bedingungslose Grundeinkommen? Kurz gefasst, jeder Mitbürger bekommt ein Grundeinkommen von, je nach Modell, 800 bis 1.500 Euro im Monat, egal ob er oder sie arbeitet oder nicht. Aber was hältst du, lieber Hörer, liebe Hörerin, vom bedingungslosen Grundeinkommen? Jedem einfach Geld geben? Damit du das für dich klären kannst, habe ich einen Psychotest entwickelt. Du kennst das aus Frauenzeitschriften. Bin ich ein eifersüchtiger Typ? Nur das jetzt halt zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Das funktioniert folgendermaßen. Du hörst eine Grundsituation, dann drei Antwortmöglichkeiten und hinter jeder Antwort steht eine Punktzahl, die du dann zusammen addierst. Zum Schluss gibt es dann eine Auswertung. Nun aber viel Spaß beim Psychotest Grundeinkommen. Finde ich die Idee wirklich gut?
Von Georg Weisfeld und Stefan Ziron.
Auswertung. 11 bis 12 Punkte. Du sagst Ja zum Grundeinkommen. Herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen in der Zukunft.
Herr Dr. Hardorp, jetzt haben Sie sehr viel geleistet in dieser Zeit. Würde sich das denn auch irgendwie in Geld bemessen lassen, unser Gespräch?
Selbstverständlich. Ich bin es ja gewohnt, für meine Leistung Honorarrechnung zu stellen. Aber man macht auch oft genug Ausnahmen und tut etwas unentgeltlich. Wenn man das geldlich ausdrückt, wird es eine Schenkung sein. Und die gehört ja auch zum Geldwesen dazu. Mit Geld kann man drei Dinge machen: kaufen, leihen oder schenken. Und das Letztere sollte man nicht vergessen, denn dadurch wird über die Zielsetzung des ganzen wirtschaftlichen Handels entschieden. Und an der Frage, wofür wir eigentlich alles das machen, kommt man nicht vorbei.
Vielen Dank. Auf der Musikspur von Mehrspur, das Feature mit dem Doku-Blog, läuft noch Beethovens Wut über den verlorenen Groschen, von Michael Ambros neu interpretiert und auf den Doku-Blog gestellt. www.swr2.de/dokublog. Dort können Sie Ihre Beiträge, O-Töne und Feature hochladen und dann in dieser Sendung landen. Sie dürfen alle Töne, die auf der Seite stehen, auch auf Ihren Rechner runterladen und weiterverarbeiten zu eigenen neuen Feature, die Sie wiederum auf die Seite stellen. Solche Feature möchte ich in der nächsten Mehrspursendung vorstellen. Best of Doku-Blog ist das Thema zum einjährigen Jubiläum. Mindestens ein nicht selbst produzierter O-Ton von der Seite muss in Ihrem neuen Feature vorkommen. Erzählen Sie vorhandene Geschichten weiter, kommentieren Sie sie, widersprechen Ihnen. Und wie immer werden die interessantesten Beiträge gesendet und honoriert. An dieser Sendung waren beteiligt Ulrike Bajor, Christian Klaus, Wolf Eismann, Martina Groß, Benediktus Hardorp, Tom Heithoff, Klaus-Dieter Hesse, Jens Jarisch, John Grohl, Karl Rudolf Menke, Wittmar Puhl, Andrea Rothenburg, Ernst Schnabel, Johanna Schelljem, Johannes S. Sistermanns, Lena Stadler, Stefan Vogt, Claudia Weber, Siegfried Weichenberg, Michael Weisfeld, Georg Weisfeld und Stefan Ziron sowie Wolfram Wessels, das ist mein Name. Im Internet können Sie alle Beiträge in voller Länge noch einmal nachhören, das lohnt sich durchaus. Diese Sendung finden Sie dort ebenfalls. www.swr2.de/dokublog ist die Adresse. Viel Spaß dort und wir sind gespannt auf Ihre neuen Beiträge.